Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Vertriebsaufbau sprechen. Ich habe eine Anfrage von jemandem über LinkedIn bekommen, der sagt, Philipp, ich habe hier so ein Unternehmen, wir sind so ungefähr 10 Leute, wir haben jetzt sehr, sehr lange von Empfehlungen gelebt, wir möchten irgendwie stärker in den aktiven Vertrieb einsteigen, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das geht, weil tatsächlich haben wir über Jahre lang davon profitiert, dass Unternehmen auf Wachstumskurs waren, immer wieder auf unsere Sachen angewiesen gewesen sind, aktiv Bestellungen ausgelöst haben und wir haben tatsächlich mehr Probleme gehabt, die ganzen Wünsche zu erfüllen, als uns darum zu kümmern, neue Anfrage, also potenzielle Kunden zu generieren. Deshalb haben wir da wirklich keine richtige Expertise. Hier und da durch die Bekannten auf Geschäftsführerebene ist immer mal wieder irgendwie ein Auftrag eingestiehlt worden. Auch aus dem Bestandskundenumfeld kam immer mal eine Empfehlung. Aber jetzt stehen wir so ein bisschen da und können nicht darüber entscheiden, wie wir die Pipeline füllen und stellen fest, dass wir tatsächlich einfach rückläufiges Geschäft haben und da wollen wir jetzt was machen. Wir haben aber nicht den kleinsten Plan, wie wir vorgehen sollen. Kannst du dazu mal Stellung nehmen? Die tatsächliche Nachricht ist extrem lang. Ich könnte die jetzt vorlesen, aber das bringt jetzt auch keine neuen Informationen. Ich will nur mal erklären, das ist der Grund, warum ich diese Folge jetzt mache. Ergänzend möchte ich hinzuziehen, dass ich zum Beispiel jetzt gerade auch wieder einen neuen Kunden für meine Mastermind gewonnen habe. Ein Unternehmen mit 100 Angestellten. Da ist es so, dass die Geschäftsführung auch jahrelang von diesen Vorteilen profitiert hat, dass man bekannt war, dass man sichtbar war, dass man sich halt eine Reputation aufgebaut hat und Leute immer wieder auf dieses Unternehmen zurückgegriffen haben, um eigene Engpässe zu kompensieren. Die Problematik ist, dass das in den Jahren so hervorragend funktioniert hat, dass auf Geschäftsführerebene in dieser Firma entsprechend versäumt wurde, einen aktiven Vertrieb aufzubauen, auch ein aktives Empfehlungsmanagement, einen aktiven Follow-up-Prozess aufzubauen, die ganzen vertrieblichen Maßnahmen, was auch Sichtbarkeit und so weiter angeht, überhaupt nicht wirklich strategisch umgesetzt worden sind. Und jetzt, wo bei der einen oder anderen Firma, mit der man über Jahre sehr gut zusammengearbeitet hat, die Aufträge rückläufig sind, ist nachgelagert eben auch bei meinem Kunden die Auftragslage zurückgegangen. Und jetzt ist da irgendwie ein kleiner Liquiditätsengpass entstanden, weil man sich natürlich an diesen Cashflow in den letzten Jahren gewöhnt hat. Ja, und jetzt stellt sich halt die Frage, was machen wir jetzt? Und die haben jetzt ihr Problem zu meinem gemacht, sodass wir da jetzt dran arbeiten müssen, da bestimmte Maßnahmen wieder auf den Weg zu bringen. Jetzt ist natürlich so, jedes Unternehmen muss ein bisschen anders vorgehen, weil abhängig davon, welchen Markt du besetzt und welchen Stellenwert du in dem Markt hast, muss man sich natürlich überlegen, okay, was wäre jetzt sinnvoll? Es macht immer Sinn, sich über Schlüsselpartnerschaften Gedanken zu machen, über das Werte- und Leistungsversprechen Gedanken zu machen, über strategische Partnerschaften, auch zum Beispiel neue Zielgruppen zu identifizieren, die man dann zusammen bearbeiten kann. Man muss sich natürlich auch Gedanken über die Vermarktungskanäle machen, man muss sich auch Gedanken über die Akquisekanäle machen. Man muss sich auch Gedanken über die Marketingkanäle machen, um einfach auch bei Leuten aufs Radar zu huschen, weil losgelöst davon, dass du ja vielleicht auch aktiv irgendwas tust, um Leute zu generieren, musst du dir natürlich auch immer Gedanken darüber machen, was kannst du machen, um Leute abzuholen, die sich bereits mit einem Problembewusstsein auf die Suche gemacht haben und jetzt nach Lösungsanbietern suchen. Also von daher, ich haue jetzt einfach mal so ein paar Tipps raus, die du dann im Nachgang vielleicht einfach mal für dein Unternehmen verifizieren solltest, um zu prüfen, wie gut bist du an der einen oder anderen Stelle schon aufgestellt, weil der ein oder andere sich vielleicht über die Komplexität, die mit solchen Maßnahmen und solchen Strategieänderungen zusammenhängen, gar nicht ausreichend Gedanken macht. Also Punkt 1, bevor ich überhaupt mir Gedanken darüber machen würde, wie können ich mehr Leute auf mich aufmerksam machen, würde ich erstmal gucken, welche Fundstellen gibt es zu mir im Internet. Das heißt, ich würde einfach mal gucken, was passiert, wenn ich bei Google meinen Namen eingebe. Sowohl meinen Namen als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, wie auch zum Beispiel den Namen meiner Firma, vielleicht auch den Namen von bestimmten Produkten und Dienstleistungen, die ich einkaufe oder verkaufe, wenn das in irgendeiner Form am Markt gängige Begriffe sind, um einfach mal zu schauen, was findet jemand, der sich ganz isoliert über diese Sachen im Internet informiert, für Dinge, um dann auch zu überlegen, musst du da vielleicht irgendwas tun, um da mal ein bisschen aufzuräumen. Also ich hatte ja viele Jahre eine Computerfirma, die ich 2020 verkauft habe. Und da war es zum Beispiel so, dass ich in dem Zusammenhang auch über Jahre so einen Twitter-Account hatte. Aber als ich dann in dieses Coaching- und Beratungsbusiness eingestiegen bin, hielt ich vieles von dem, was ich vor allen Dingen 2012, 2013, 2014 getwittert hatte und die Bilder, die ich dazu hochgeladen hatte, für so einen Quatsch, dass ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass das so ruffördernd ist, wenn das irgendwann mal alles einer findet. Von daher habe ich einfach mal alles gelöscht, was da war. Ich habe auch früher so vor 2010, keine Ahnung wann genau, 2005, 2006, 2007, 2008 oder so, an irgendwelchen Forendiskussionen teilgenommen, immer mal wieder irgendwelche Kommentare in irgendwelchen Internetforen hinterlassen. Auch die tauchten dann bei Google auf, als ich so eigene Recherchen über mich angestellt habe. Da habe ich gesagt, auch das muss ich alles mal entfernen, weil das ist teilweise auch einfach Quatsch und so würde ich das heute gar nicht mehr sehen. Aber du darfst halt einfach nicht unterschätzen, wie faul die Masse der Menschen da draußen ist. Sonst würden diese ganzen Lügengeschichten gar nicht funktionieren. Wenn da drin steht, Donald Trump hat gestern 13 Kinder verprügeln lassen, dann wird ein Großteil der Bevölkerung das einfach glauben. Die werden dann einfach darin bestätigt werden, dass Donald Trump ein mieser Hund ist und dass der lauter Dinge macht, die völlig inakzeptabel sind. Und dann werden die das auch rumerzählen, so nach dem Motto, hast du gehört, der hat hier das und das gemacht. Kaum einer wird das wirklich verifizieren. Das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, weil ich wollte bewusst so eins wählen. Aber es gibt davon ja auch jede Menge Nuancen. Das heißt, der Großteil der Leute glaubt einfach das, was in der Zeitung steht. Und vergisst, dass selbst wenn das richtig ist, was in der Zeitung steht, dass es sich dabei vielleicht nur um einen Einzelfall handelt. Beispiel, ich habe jetzt so ein Szenario gelesen, da stand, dass es eben jetzt für Deutsche schwierig war, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Und weil ich selber immer mal gerne in die Staaten reise und das auch dieses Jahr noch mindestens zweimal vorhabe, Reisen sind schon gebucht, einmal nach New York, einmal nach Los Angeles, ist es so, dass ich mich da ein bisschen detaillierter mit beschäftigt habe. Und dann habe ich herausgefunden, dass es drei Leute gab, die an der mexikanischen Grenze im Zuge der allgemeinen Grenzkontrollen aufgehalten worden sind. Und das hat dann die Presse einfach so interpretiert, dass Deutsche sofort Schwierigkeiten haben, in die Vereinigten Staaten reinzukommen, was aber ja für die ganzen anderen Möglichkeiten, in die Vereinigten Staaten zu kommen, eben vielleicht gar nicht zutrifft. Aber der Großteil der Leute wird das nicht recherchieren. Der wird sagen, oh, in Amerika herrscht nur noch Willkür, da kann man nicht mehr hinfahren und deshalb will ich da wegbleiben. Und genau diese Trägheit, diese fehlende Motivation, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wenn du im Internet irgendwie auf Sichtbarkeit und andere Dinge setzen möchtest, dass du selber bestimmst, was man über dich sieht, sodass du dich nicht darauf verlassen musst, dass jemand irgendwas sieht und dann wohlwollende Gedanken entwickelt, weil die Leute nehmen das erstmal für bare Münze, was sie da sehen. Erst wenn sie ein bisschen intensiver sich mit dir beschäftigen, werden sie ja dann vielleicht auch für die ein oder anderen Sachen Bestätigungen und für die anderen Sachen Widersprüche finden. Aber so der klassische Interessent, der noch gar keinen wirklichen Plan davon hat, wer du bist, der wird an der Stelle vielleicht schon aus dem Prozess aussteigen. Und deshalb Punkt 1, bevor du überhaupt aktiv hier Vertrieb, Marketing und so weiter alles machst, geh erstmal hin, kurz zu gucken, welche Fundstellen gibt es von dir. Und dann geh im nächsten Schritt hin und räum mal deine Social-Media-Profile auf. Weil auch wenn die vielleicht nicht bei Google auftauchen, würde ich die als Fundstelle bezeichnen. Wenn wir uns zum Beispiel kennenlernen, wäre einer der ersten Sachen, die ich machen würde, kurz mal eben bei LinkedIn zu gucken. Wenn da ein Account ist, der seit 9 Monaten nichts mehr gepostet hat, wo ein schlechtes oder gar kein Account-Foto dabei ist, wo du 121 Follower hast, hätte ich schon nicht mehr so viel Interesse daran, mich mit dir im Detail zu unterhalten, weil ich einfach denke, du kannst nichts drauf haben, denn gute Leute sind nicht unsichtbar im Internet. Damit möchte ich dich an dieser Stelle einfach nur provozieren. Das, was ich dir jetzt sage, mag sein, dass dich das triggert, dass dir das nicht gefällt, aber du hast jetzt die Chance, das zu ändern, damit der potenzielle Interessent, der morgen, übermorgen oder in 4 Wochen nach dir guckt, eben was anderes über dich findet. Von daher mach dir einfach ein paar Gedanken darüber, wie kriegst du eine gewisse Sichtbarkeit auf Social Media hin, wie kriegst du eine gewisse Professionalität ausgestrahlt und wie kannst du dafür sorgen, dass Leute einfach, wenn sie sich auf die Suche nach dir machen, nicht enttäuscht werden und einfach hier und da immer wieder Hinweise auf Kompetenz und Expertise finden, die sie darin bestärken, den nächsten Schritt zu gehen, sonst lohnt sich der ganze vertriebliche Aufwand nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Werbetrommel zu rühren, wenn dein Geschäft zum Beispiel unordentlich ist. Stell dir vor, du hättest so ein stationäres Geschäft, da stehen überall doch leere Kartons rum, weil du noch nicht dazugekommen bist, die wegzuräumen. Da ist irgendwann mal jemand eine Flasche Orangensaft umgefallen, die liegt da jetzt immer noch und da ist jetzt inzwischen der Orangensaft zwar trocken, aber diese gegorene Masse da, die liegt da immer noch in der Ecke und stinkt. Da würde keiner reingehen und keiner würde anfangen, Flyer zu verteilen und sagen, komm in mein Geschäft. Aber genauso, wie das keiner machen würde, müsste das Verhalten auf Social Media auch sein, aber manche Leute scheinen die Ernsthaftigkeit hier gar nicht zu verstehen. Die denken, ah ja, ich bin da bei LinkedIn nicht wirklich aktiv und bei Facebook, da poste ich nur was privat und bei Instagram, da schreibe ich nur aus Spaß irgendwelchen Quatsch in irgendwelche anderen Leute Kommentarspalten, aber das spielt auch keine Rolle. Ich glaube aber, dass es eben doch eine Rolle spielt und genau deshalb würde ich mir da einfach ein bisschen Disziplin angewöhnen und wenn du die bisher noch nicht hattest, einfach noch mal ein bisschen nacharbeiten und das Ganze kosmetisch ein bisschen aufhübschen, um dir da einfach keine Hürden in den Weg zu legen. Weil für den ersten Eindruck kriegst du keine zweite Chance. Wenn dich jemand noch nicht kennt und kurz nachschaut, wer bist du und das alles nur grausam ist, was er da sieht oder einfach nicht überzeugt, dann wird er einfach woanders hingehen und dann wird er ja auch keine Notwendigkeit sehen, nochmal zurückzukommen. Von daher verschenke nicht die Chance, Leute auf den Erstkontakt hin schon mal in irgendeiner Form so weit zu motivieren, sich mit dir zu connecten, dass sie dranbleiben. Und guck, ob da jetzt Handlungsbedarf besteht. So, im nächsten Schritt würde ich mir dann halt Gedanken darüber machen, wer ist eigentlich in meinem Unternehmen dafür geeignet, das ganze Thema Vertrieb und Marketing zu bespielen und welche Mehrwertargumentation macht da draußen überhaupt Sinn? Das ist halt auch so ein Thema, was wir im Bootcamp bearbeiten. Was ich dir aber vorab schon mal sagen kann, ist, die Kunden wollen gar nicht so viel über deine Lösungen hören. Die wollen viel über Probleme hören, weil Problembewusstsein haben sie im Normalfall schon. Wenn beispielsweise irgendjemand einen Dyson-Staubsauger reparieren will, dann würde er wahrscheinlich irgendwie bei Google eingeben, Dyson saugt nicht mehr, Dyson kaputt, Dyson reparieren. Der würde nicht sagen, ich suche nach einem und dann, weiß ich nicht, Staubsauger, der beutelfrei arbeitet oder was auch immer. Das heißt also, am Ende wissen die Leute genau, wie sie ihr Problem in ihrem eigenen Vokabular beschreiben. Und du musst dafür sorgen, dass deine Angebote als Antwort auf diese Suchen erscheinen. Deshalb mehr über Probleme sprechen, weniger über Lösungen. Ich würde wahrscheinlich sogar hingehen und einfach die Außenkommunikation insoweit ändern, als dass ich immer wieder mit einem starken Intro, also irgendeinem geilen Titel starten würde, der ein bisschen neugierig macht. Dann würde ich das Problem beschreiben. Dann würde ich vielleicht noch beschreiben, was passiert, wenn du das Problem nicht änderst. Und dann würde ich kurz meine Expertise mitgeben. Warum bin ich der Richtige, um mit dir über die Lösung zu sprechen? Und dann würde ich vielleicht noch einen Lösungsvorschlag machen oder einen Call to Action platzieren und sagen, nimm mal Kontakt zu uns auf, dann können wir über deine individuelle Situation mal sprechen. Macht viel mehr Sinn, als einfach nur Lösungen rauszuhauen, weil wenn du Lösungen verteilst, hast du ein ganz großes Problem. Der ein oder andere, der sein Problem identifiziert hat und dann bei eigenen Recherchen auf deine Lösung aufmerksam geworden ist, könnte dann versuchen, diese Lösung selbstständig umzusetzen. Wenn er das dann tut und das nicht klappt, wird er nicht sagen, ach, ich war wahrscheinlich zu dumm, diese Lösung umzusetzen, sondern er wird sagen, das ist eine dumme Lösung, die funktioniert nicht. Und dann wird er daraus rückfolgern, dass auch alle anderen Lösungsvorschläge von dir irrelevant sind. Und dann hast du den Kunden auch verloren. Deshalb macht es eben an der einen oder anderen Stelle bei der Außenkommunikation auch Sinn, etwas oberflächlicher zu bleiben. Gerade wenn du nachgelagert Geschäft generieren willst. Wenn du das einfach in deiner Freizeit machst, weil du zum Beispiel Leuten mit irgendwelchen, ja, wie heißt es heute, Hacks oder Best Practices oder Insights oder so ihren Alltag einfacher gestalten willst, du dafür kein Geld bekommst und du da auch nicht dran interessiert bist, dass Leute dir groß folgen oder das immer wieder mit dir assoziieren, wenn sie dieses Wissen weitergeben, dann kannst du das natürlich machen. Aber wenn du ein Geschäft aufbauen willst, dann musst du natürlich schon dafür sorgen, dass die Kunden dann nicht irgendwie denken, das funktioniert alles nicht, was du da tust. Und von daher achte bitte darauf, dass du da nicht zu sehr in das Lösungslevel einsteigst, weil gerade wenn es ein bisschen abhängig auch davon ist, in welcher Situation dein potenzieller Kunde von morgen tatsächlich steckt, passt ja auch nicht jeder Lösungsansatz 1:1 und deshalb würde ich immer so ein bisschen vage formulieren, um einfach genug Expertise durchscheinen zu lassen, aber gleichzeitig klarzumachen, wir werden miteinander sprechen müssen, sonst werden wir hier keine zuverlässigen Ergebnisse erzielen, weil dann kann der ein oder andere sich zwar immer noch nicht entscheiden, sich bei dir zu melden, die sich aber für dich näher interessieren und denken, du bist wirklich die Go-To-Instanz, also Person, Unternehmung oder was auch immer, die werden dann vielleicht sich doch bei dir melden und dir damit die Chance geben, mal zu überzeugen. So, jetzt musst du dir natürlich Gedanken machen, wenn du das jetzt als eine Idee siehst, auch noch, wer ist überhaupt die richtige Person? In diesem Zusammenhang solltest du dir Folgendes immer vor Augen führen. Deine stärkste Kompetenz ist häufig die Schwachstelle in deinem Unternehmen. Das gilt nur, wenn du Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bist, aber ich möchte das kurz mal erläutern. Wenn du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin richtig gut im Vertrieb bist, wird deine Firma im Normalfall vertrieblich nicht so richtig gut performen. Das liegt daran, dass du denkst, du bist die beste Person für diesen Job und deshalb hast du den Wunsch, diese ganzen Vertriebsgespräche selber zu machen. Wenn du auf Geschäftsführer- und Geschäftsführerebene bist, gibt es auch Hinweise darauf, dass du es richtig gut im Griff hast. Wenn du zu einem Kunden fährst, mit dem Erstgespräch führst, wird er in 90% der Fälle kaufen. Viele Geschäftsführer und Geschäftsführer feiern sich dafür, dass sie für 90% Abschlussquote haben. Und das ist ja auch grundsätzlich auch toll. Das ist vor allen Dingen toll, wenn du ganz alleine bist. Aber in dem Moment, wo du ein Team hast, ist das nicht mehr ganz so toll, weil alleine durch das Team ein Großteil deiner Tätigkeiten gar nicht mehr im Sales-Bereich liegen, sondern du bist plötzlich mit anderen Sachen beschäftigt. Du machst einen Relaunch der Webseite, du machst dir Gedanken über das neue Leasing-Auto, du machst dir Gedanken über einen neuen Arbeitsvertrag, du machst dir Gedanken über ein Mitarbeitergespräch, du machst dir Gedanken über das Pricing deiner Produkte und Dienstleistungen, du führst eine Reklamationsbearbeitung durch, weil ein Kunde eskaliert ist, der dich unbedingt sprechen wollte. Und all diese Tätigkeiten, die du permanent tust, finden ja statt, während parallel nichts verkauft wird, weil du ja die beste Person im Unternehmen bist, die am besten verkauft. Überlässt man dir die Verkaufsgespräche, aber weil du die nicht regelmäßig stattfinden lassen kannst, weil du so viele konkurrierende Arbeiten hast, passiert halt auch nicht so wirklich viel. Immer mal dann, wenn die Auslastung zurückgeht und die Kollegen in der Umsetzung dann beispielsweise jammern, sagen, hey, es wird doch ein bisschen ruhiger, fängst du plötzlich an, Gas zu geben und dann schaffst du es ja auch, neue Aufträge zu generieren. Das ist ja das, was mich immer am meisten frustriert. Aber dann, wenn es läuft, lehnst du dich zurück und machst wieder andere Dinge, anstatt das einfach jeden Tag wieder zu wiederholen, was du jetzt gerade erfolgreich hingekriegt hast, um damit deine Firma auf ein komplett anderes Level zu bringen. Und weil es aber unrealistisch ist, dass du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin Vollzeit im Vertrieb arbeiten kannst, musst du eben eine andere Strategie wählen und musst vor allen Dingen Leute aufbauen, die im Idealfall vielleicht nur 75% Quote schaffen, aber wenn die jeden Tag 75% aller Deals closen und dafür jeden Tag Gespräche führen, dann hast du unterm Strich auch mit jemandem, der objektiv betrachtet zu deinen 90% mit 75% Abschlussquote deutlich schlechter ist als du, der aber unterm Strich trotzdem mehr Aufträge reinbringt, weil er den ganzen Tag nichts anderes macht. Und deshalb musst du eben Leute einstellen, die sich darum kümmern, dass kontinuierlich vertriebliche Aktivitäten stattfinden. Da gebe ich dir mal so als Ausblick mit. Ich würde zum Beispiel auch immer in Teams arbeiten. Das heißt zum Beispiel zwei Außendienstler würde ich mit einem Innendienstler supporten, weil das im Normalfall ein ganz guter Schlüssel ist und dafür sorgt, dass der Außendienstler in seinen Terminen stark bleibt und dann die ganze lästige Recherche und Angebotserstellungsarbeit, Follow-up-Dinge und so weiter trotzdem nicht unter die Räder gefrät, weil während der beim Kunden sitzt, sich da der Innendienst drum kümmert und der Außendienst kann sich dann auch stärker auf die Akquise von Neukunden konzentrieren, während der Innendienst beispielsweise einfach die Nacharbeit für diese Gespräche leistet oder eben auch die Anfragen von Bestandskunden entgegennimmt und bearbeitet und vielleicht sogar umsetzt, weil man sich schon kennt und da jetzt gar keinen Kontakt mit dem eigentlichen Ansprechpartner, der eben im Außendienst auch andere Termine wahrnimmt, erforderlich ist. So, das heißt, bevor du die Leute einstellst, musst du dir aber überlegen, wo finde ich die, wie muss ich die befähigen, was müssen die für Skills mitbringen und da fängt ja schon mal an, dass du erstmal eine Übersicht haben musst, was müssen die überhaupt für Aktivitäten erledigen, weil jemand, der im Innendienst arbeitet, arbeitet halt anders als jemand, der im Außendienst arbeitet. Jemand, der neue Kunden akquirieren soll, braucht andere Fähigkeiten als jemanden, der Bestandskunden bei Laune halten soll. Jemand, der technisch komplexe Projekte verkauft an B2B, also professionelle, geschäftlich orientierte Entscheider, muss andere Skills mitbringen als jemand, der im Endkundenbereich unterwegs ist und da vielleicht einmal Deals mit Leuten macht, die er danach nie mehr wieder sieht. Jemand, der wenig Sachen verkauft, die aber sehr teuer sind, muss andere Skills mitbringen und anders arbeiten als jemand, der günstige Sachen mit hohem Volumen, also hoher Umschlagsrate verkaufen muss. Leute, die irgendwie Beratungsleistungen erbringen, brauchen andere Fähigkeiten als jemand, der einfach nur irgendwas in Betrieb nimmt oder fertig ausliefert. Von daher, es lässt sich schwer beantworten, was du für Skills brauchst. Aber wichtig ist, du musst trotzdem Klarheit darüber haben, bevor du dich auf die Personalsuche machst, weil einfach nur festzustellen, okay, mein Vertrieb läuft nicht, wir müssten aktiver Vertrieb machen. Ja gut, wir holen mal jemanden, der sich Vertriebler nennt, der wird das schon wuppen, ist halt einfach die dämlichste Strategie, die ich kenne, die aber leider immer wieder versucht wird. Es scheint irgendwie einen Wettbewerb zu geben. Wer trifft die dümmste Entscheidung dieses Jahres? Und jeder, der da mitmachen möchte, muss einfach nur mal einen Vertriebler ohne Konzept einstellen, weil es jeden Tag wieder Bewerber gibt, die genauso vorgehen für diesen, Ausschreibungsprozess. Weil am Ende ist es doch so, du kannst doch nicht eine fremde Person in dein Unternehmen holen und sagen, hör mal zu, hier von uns hat überhaupt keine Ahnung, wie man verkauft. Wir wissen gar nicht so ganz genau, warum unsere Bestandskunden bei uns Kunde sind. Wir wissen auch gar nicht, wie man Neukunden generiert. Wir haben nicht die kleinste Idee, wie unsere Produkttreppe aussehen könnte. Das heißt, wir haben ganz viele Produkte und Dienstleistungen, haben aber keine Erfahrungswerte darüber, wie man den Erstkontakt strukturieren sollte. Wir wissen auch nicht, ist es wichtig, dass wir uns als Firma vorstellen oder sollen wir mehr über den Kunden sprechen? Wir wissen nicht, wie lang soll das erste Gespräch dauern? Wir wissen nicht, ist es besser, das Gespräch telefonisch anzuberaumen, dann vor Ort zu führen oder lieber einen Videocall zu machen? Wir wissen nicht, macht es vielleicht Sinn, erst einen Videocall zu machen und sich dann mit jemandem zu treffen? Und wir wissen auch nicht, wie man die Termine strukturiert. Wir wissen auch nicht, welche Häufigkeit sinnvoll ist. Wir wissen auch nicht, wo wir die Leads herkriegen. Wir haben da mal eine Idee, wir könnten das über LinkedIn machen, wir könnten bezahlte Werbung schalten, wir könnten Webinare an den Start bringen, wir könnten irgendwelche Reels hochladen. Wir wissen aber nicht, welche Plattform wir dafür nehmen sollen. Wir wissen auch nicht, müssen wir immer nur Content hochladen oder müssen wir auch mit der Zielgruppe interagieren. Wir wissen gar nicht, wie wir das konkret machen sollen. Wir haben auch gar kein CRM-System, um die ganzen Kontakte, die wir generieren, professionell zu erfassen und danach zu verfolgen. Wir schicken gerne auch mal Angebote raus, so eine erste Broschüre. Bei dem einen oder anderen meldet sich jemand. Wer sich nicht meldet, fällt dann bei uns auch aus Raster. Wir rufen manche Leute an, die gehen nicht dran. Wir wissen gar nicht, wann sollen wir die nochmal anrufen? Wann ist es sinnvoll, dass wir uns nochmal melden? Wann ist es besser, einfach zu warten, dass die sich bei uns melden? Wir wissen gar nicht, können wir die einfach kalt anrufen? Wir haben keinen Gesprächsleitfaden, keine Erfahrungswerte. Wir wissen auch nicht genau, wo wir die Daten herkriegen, um diese Leute zu kontaktieren. Wir rufen zwar hier und da mal jemanden an, Aber wenn wir den nicht erreichen, stehen wir immer wieder vor der Fragestellung, sollen wir es jetzt direkt nochmal versuchen oder sollen wir den morgen anrufen, sollen wir den erst in einer Woche wieder anrufen. Wir rufen zwar auch manchmal bei Leuten an, die immer erreichbar sind, aber da kommen wir nicht an den Entscheider ran. Da ist dann immer irgendjemand in der Vermittlungsstelle, der uns mal durchstellt oder mal nicht. Wir wissen dann auch gar nicht, wie wir damit umgehen können. Und wenn du lauter solche Fragezeichen hast, dann ist doch eine Sache mal klar. Dann kannst du doch keinen Externen holen und sagen, hör mal zu, wir haben nicht den kleinsten Plan, wie man in dieser Firma planbar Wachstum herbeiführt. Aber du hast auf deiner Visitenkarte oder in deiner Bewerbung geschrieben, dass du Vertriebler bist. Deshalb würden wir uns freuen, wenn du das in 4 Wochen hinkriegst. Spätestens nach 6 Wochen sollte das nämlich laufen, weil sonst können wir uns dich gar nicht leisten. Weil wir wollen ja auf keinen Fall Geld mit dem Vertriebler verbrennen. Wir wollen hier schon irgendwie auch Geld generieren. Aber wir wissen halt nicht, wie es geht und hoffen einfach, dass du das jetzt hier hinkriegst. Und wir haben zwar erkannt, dass du gar nicht der Vertriebsleiter von jemandem bist, der in der gleichen Branche, im gleichen Markt, vielleicht sogar im gleichen Umkreis schon mal gearbeitet hast. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir dir einfach mehr Druck. Aber wir verpacken das anders. Wir nennen das einfach kleines Fixum, hohe variable Vergütung und versuchen dich einfach mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, Szenario-Rechnungen davon zu überzeugen, dass wenn du hier richtig Gas gibst, du hier richtig viel Geld verdienen kannst. Aber gleichzeitig wollen wir uns auch absichern, dass das nicht funktioniert. Das ist die eine Variante, die ich immer wieder sehe. Die andere Variante ist, dass jemand sagt, oh ja, ist so mit Vertrieb haben wir bisher noch nicht so wirklich viel Erfahrung gemacht. Was wir jetzt machen ist, wir holen jetzt erstmal so eine 520-Euro-Kraft, die einfach mal so ein bisschen rumtelefoniert. Weil wir glauben eh nicht, dass das funktioniert. Deshalb wollen wir da auch nicht so viel Geld investieren. Vertrieb ist bei uns auch nicht ganz so wichtig. Ja, es ist zwar ein bisschen ruhiger geworden, aber wir müssen das doch irgendwie auch ein bisschen anders aufbauen jetzt. Wir wollen so nach und nach dann das ein bisschen aktiver machen. Aber wenn da jetzt ganz viele Kunden gleichzeitig kämen, die könnten wir sowieso nicht bedienen, weil wir haben nicht genug Mitarbeiter. Deshalb machen wir es erstmal so, dass wir nur mal so ein paar Testballons starten. Und Testballons, von denen wir wirklich auch nicht glauben, dass sie funktionieren, sollten jetzt nicht so teuer sein. Deshalb setzen wir da irgendwie so eine 520-Euro-Kraft dran. Leute, das sind immer so Sachen, wo ich immer diesen Wunsch spüre, wenn ich da mit jemandem am Tisch sitze, der mir das erzählt, dem einfach mit so einem Knüppel einen auf den Kopf zu geben, dass dieser unsinnige Gedanke vorne rausfällt. Weil ich immer glaube, was ist denn da los bei euch? Ich meine, so kann man doch nicht eine Firma aufbauen. Tatsächlich so, wenn du bei mir jetzt Kunde im Coaching wirst, kriegst du von mir auch so eine Metalllatte, da steht drauf Engpass-Terminator. Das heißt, der ist dafür gedacht, wenn wir beide im Dialog sind und du irgendwelche dämlichen Ideen hast, wie ich sie gerade skizziert habe, dass du dich mit dem Ding immer heftig auf den Hinterkopf schlagen kannst, um dich daran zu erinnern, so macht das keinen Sinn und eventuell zu erreichen, dass die Gedanken vorne rausfallen, damit wir neue da reinbringen können in deinen Kopf. Weil ich glaube nicht, dass Leute bewusst aufstehen und Mist bauen, aber sie denken halt nicht lang genug darüber nach. Und wenn du im Vertrieb die fehlerhafte Vorgehensweise startest, verbrennst du Geld ohne Ende, wirst nach 3, 4, vielleicht 6 Monaten dieses Experiment beenden und wirst sagen, Vertrieb hat überhaupt keinen Sinn, Vertrieb kostet nur Geld, mit Vertrieb haben wir überhaupt nichts erreicht, Vertrieb funktioniert in unserer Branche nicht, unsere Kunden kann man nicht einfach so und so akquirieren. Aber tatsächlich wirst du, wenn du mal ernsthaft drüber nachdenkst, jede Menge Unternehmen in exakt deiner Branche kennen, die alle deutlich erfolgreicher sind als du. Die sitzen vielleicht nicht auf der gleichen Straße, aber die sind im gleichen Ort, die sind im Nachbarort oder die sind zumindest mal im gleichen Bundesland. Die triffst du auch immer mal wieder auf Fachmessen. Und wenn du die fragst, was macht ihr eigentlich anders? Oder du würdest die fragen, wie viele aktive Vertriebler habt ihr eigentlich? Dann wirst du immer eine höhere Zahl hören als bei dir, weil Vertriebler sind die einzigen Menschen, die Kunden dazu motivieren können, Geld in dein Unternehmen hineinzutragen. Vertriebler sind die einzigen Menschen, die Kunden dazu motivieren können, Geld in dein Unternehmen hineinzutragen. Das heißt, wenn du mehr Geld haben möchtest, wenn du möchtest, dass der Markt in dich investiert und mehr von dir abnimmt, musst du den darauf hinweisen. Und das ist ein aktiver Prozess. Das nennt man Vertriebsarbeit. Und wenn du da unterstützend noch Marketing mit verzahnst, sodass das Marketing die Leads generiert, die der Vertrieb dann übernimmt und closed, dann hast du natürlich die erstklassigen Voraussetzungen. Das ist mit einer gewissen Vorarbeit verbunden. Aber dafür brauchst du auch ein hohes Zielgruppenverständnis. Dafür musst du hochgradig sichergestellt haben, dass du auch die Denkweise deiner Zielgruppe verstehst, dass du genau weißt, wie formulieren die auch Probleme, dass du genau weißt, wo suchen die nach Lösungen, dass du genau weißt, wie wollen die individuell abgeholt werden, wenn die sich erstmalig mit einem Anbieter in den Dialog wagen. Und du musst auch wissen, wie agiert der Wettbewerb. Deshalb würde ich in dem Zusammenhang auch immer wieder eine Wettbewerbsanalyse machen, immer mal schauen, wie agieren die anderen. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wie man so eine Wettbewerbsanalyse wunderbar machen kann. Das kann ich an anderer Stelle mal erzählen. Wenn dich das interessiert, schick mir gerne mal eine Nachricht über LinkedIn oder Instagram, dass ich mal eine Rückmeldung habe, dass das von Interesse wäre. Dann kann ich da tiefer drauf eingehen. Ansonsten ist mir die Story ja schon bekannt und ich weiß gar nicht, ob die jetzt da draußen jeden interessiert. Aber du musst dir halt einen Überblick darüber verschaffen, wer sind die anderen Leute, mit denen dein Kunde spricht, wie präsentieren die, was bieten die initial an, wie kalkulieren die, und dafür brauchst du einfach extrem viel Material. Das kannst du auch alles von Bestandskunden einsammeln, das kannst du mit Testkunden einsammeln, da kannst du selber mal beim Wettbewerb anrufen, da gibt es halt wirklich viele Ansätze. Aber du merkst vielleicht, es ist so unheimlich kompliziert und komplex, was man alles machen muss, um vertrieblich Erfolg zu haben, dass darin zwar auf der einen Seite eine gewisse Arbeit liegt und auf der anderen Seite auch ein gewisser Vorlauf, aber dann nach hinten raus auch eine wahnsinnige Chance, weil die meisten einfach stümperhaft an die Sache rangehen, einfach nur Geld verbrennen, keinen Schritt nach vorne machen und du, wenn du professioneller unterwegs bist, eigentlich jeden Tag davon profitierst, dass du hier und da einfach Marktanteile dazu gewinnst. Von daher, wenn du konkret wissen willst, wie das geht, sollten wir da vielleicht mal drüber sprechen, insbesondere auf meiner Roadshow. Dann würde ich dir mal zeigen, wie baue ich einen Funnel auf, wie baue ich mir einen Gesprächsleitfaden auf, wie suche ich mir eine richtige Zielgruppe auf, welche Vermarktungskanäle kann ich aktivieren, wie muss ich dabei in der Umsetzung vorgehen, wie muss ich vor allen Dingen erstmal mit Testballons starten, ist die Hypothese, von der ich ausgehe, überhaupt valide, lässt sich das überhaupt nach hinten raus, wenn ich es größer mache, in einen Erfolg verwandeln oder ist das einfach nur irgendwie eine, ja, ich sag mal, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also da gibt's ja immer wieder Menschen, die mich da fragen. Aber es ist halt auch manchmal so, dass es teilweise auch an Details scheitert. Also ich hatte jetzt gerade eine Offline-Veranstaltung im Zuge der Roadshow in Leipzig. Da saß ein 68-jähriger Mediziner, der hat in seinem Leben schon 3 Arztpraxen groß gemacht und hat die dann verkauft. Jetzt hat er da was Neues an den Start gebracht. Richtig coole Methodik, da schluckst du zum Beispiel so eine kleine Videokamera und wenn die so im Körper nach unten wandert, sendet die während der Stunden, die sie da durch deinen Körper huscht, per Bluetooth immer so Bilder auf dein Handy oder auf die Diagnosestation, sodass du hinten raus auch mal genau gucken kannst, wie sieht der ganze Körper von innen aus. Hast dann also nicht nur die Möglichkeit, wie bei der Magenspiegelung oder Darmspiegelung reinzugucken, sondern mal wirklich den gesamten Ablauf zu verifizieren von innen. Dann machst du ergänzend noch ein paar andere Untersuchungen, dann hast du einen richtig guten Überblick über deinen Gesundheitszustand. Aber der, obwohl er 68 ist, schaltet jetzt zum Beispiel regelmäßig Anzeigen auf Instagram, generiert darüber Interesse. Dieses Interesse führt dann dazu, dass sich Leute bei ihm als Lead, ich nenne das mal melden, entweder schriftlich oder direkt anrufen, dann werden die alle bearbeitet und dann wird halt hier und da einfach ein Termin ausgemacht, wo die Leute in die Praxis kommen und wenn die dann in der Praxis sind, ist es meistens auch relativ einfach, die dann zu irgendwelchen Investitionen zu motivieren. Aber der hat zum Beispiel gar keinen Gesprächsleitfaden gehabt. Das heißt, der hat mir gesagt, Philipp, ich bin manchmal völlig überfordert. Die Leute sagen am Telefon Dinge, auf die ich oder auch meine Helferinnen gar keine Antworten haben. Oder wir wissen gar nicht, wie wir das Gespräch eröffnen sollen. Wir wissen auch nicht, wie wir das zielführend nach vorne pushen. Wir wissen auch nicht, wie wir sehr schnell den potenziell validen Interessenten von dem allgemeinen Zeitfresser unterscheiden. Und da habe ich gesagt, ja gut, das können wir ja eben machen. Da habe ich ihm auf der Veranstaltung diesen Gesprächsleitfaden diktiert und ich habe in der Zwischenzeit Rückmeldung bekommen, das hat schon sehr gute Ergebnisse gebracht. Von daher, du musst dir einfach über diese ganzen kleinen Bestandteile Gedanken machen, auch bevor du Personal einstellst und sonst verbrennst du einfach Geld, weil du hast zwar die Leute da, aber du wirst ja einfach nicht die Ergebnisse erzielen, die machbar sind. Und deshalb steht am ersten, ganz am Anfang aus meiner Sicht erstmal eine Beratung. Eine Beratung, die dir zeigt, wie sieht die richtige Strategie für dich und dein Unternehmen aus. Dann die Umsetzung, dann musst du ja wahrscheinlich noch ein paar Sachen auf den Weg bringen, ein paar Sachen ausarbeiten und ein paar Abhängigkeiten im Produktportfolio herstellen, sodass es gute Upsell-, Cross-Sell-Potenziale gibt und das Ganze für Außenstehende extrem transparent ist. Dann musst du dir aus meiner Sicht Gedanken machen, wie kann ich die Leerlaufzeiten reduzieren. Da geht es ja auch zum Beispiel aus meiner Sicht um Beratungs-, Planungs- und auch Angebots-, Ausarbeitungsgespräche, die kann man alle fakturieren. Das würde ich auch alles vorher ausarbeiten, bevor ich da mehr Akquise mache. Dann musst du dir über das Problembewusstsein und die Zielgruppenansprache Gedanken machen. Dann musst du dir über die Erreichbarkeit Gedanken machen. Ja, das ist halt alles Arbeit. Aber nochmal, wenn du diese Arbeit gemacht hast, dann bist du so viel weiter als viele andere Unternehmen und dann kannst du halt einfach mit zum Beispiel auch mehr Geld mehr Sichtbarkeit erzielen, weil alleine durch das Zuschalten von bezahlten Werbeanzeigen auf eine bestehende Infrastruktur, die vertrieblich schon funktioniert, hast du ja automatisch schon eine Chance, planbar mehr Aufträge zu generieren. Und damit bist du einfach wettbewerbstechnisch in einer ganz anderen Liga unterwegs, als das jetzt vielleicht der Fall ist oder als sich deine ganzen Wettbewerber, mit denen du aktuell um Kunden konkurrierst, befinden. Und von daher lohnt sich diese Investition, weil sie dein Unternehmen einfach deutlich weiter nach vorne bringt und mit einem funktionierenden Vertriebsprozess hast du vor allen Dingen auch den Unternehmenswert extrem gesteigert, insbesondere dann, wenn der Geschäftsführer und Gesellschafter, ist ja häufig die gleiche Person bei kleineren Unternehmen, unabhängig ist. Weil wenn dann jemand dein Unternehmen kauft und du von Bord gehst, aber es immer noch einen planbaren und erprobten Vertriebsprozess gibt, der weiter funktionieren würde, ist dein Unternehmen einfach mal deutlich mehr wert, als wenn du der beste Verkäufer in deiner Firma bist als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und du dann bei so einer Transaktion, bei so einem Merger von Bord gehst und der Käufer denkt sich, oh, jetzt müssen wir das alles wieder irgendwie neu aufbauen. Von daher, es gibt so viele Vorteile davon. Wenn du da mal tiefer einsteigen willst, komm doch einfach mal zur Roadshow. Lass uns mal 2 Tage persönlich kennenlernen. Verschaff dir mal einen Überblick darüber, ob du da mit mir mal auch ein Rollenspiel machen möchtest, ob du mit mir mal eine individuelle Fragestellung beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen besprechen möchtest, ob wir vielleicht irgendwann auch mal zusammen an deiner Vorgehensweise arbeiten wollen. Ansonsten gebe ich dir ja hier immer wieder neue Impulse. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute.